Wolf Podcasts.
Aber ich kann vielleicht diese kurze Pause benutzen, den Herrn Dr. Bölkow hier begrüßen. Diplom-Ingenieur Dr. Bölkow ist ein führender Luftfahrttechniker, der Name ist Ihnen allen vertraut. Und er weiß, wie das ist, wenn man viel Energie verbraucht und was das für Folgen hat, so dass er sich in den letzten, seit 13 Jahren ist er aus der Firma ausgeschieden und beschäftigt sich mit Alternativen und mit modernen, fortschrittlichen Möglichkeiten der Energiegewinnung. Das Thema dieses Vortrages ist eben die Wasserstofftechnologie. Und wenn ich als Biologe hier diese einführenden Worte spreche, dann lassen sich sehr leicht Beziehungen herstellen. Auch in biologischen Systemen ist der Durchsatz von Energie ein großes Problem. Es gibt Tiere, die mit wenig Energie auskommen und solche, die sehr viel Energie verbrauchen, wir zum Beispiel, und andere Warmblüter, sodass man ja sehr leicht sagen kann, das Energieproblem und die Frage, wie viel Energie nun pro Quadratmeter verbraucht werden darf und wie viel Nahrung aufgenommen werden soll, um die Lebensfunktionen zu erfüllen, war eigentlich ist ein uraltes Problem. Und vielleicht erleben wir jetzt in unserer Zeit einen Übergang in den letzten 1000 Jahren von einem niederen Energieniveau zu einem hohen Energieniveau, wie das die Evolution ja seit vor ungefähr 60 Millionen Jahren ja auch schon erlebt hat, der Übergang von der Kaltblütigkeit oder Wechsel warmen Physiologie zur Warmblütigkeit, was eine Steigerung des Energiedurchsatzes um einen Faktor von 10 bedeutet hat. Wir steigern den Energiedurchsatz vielleicht um 100. Die Probleme sind qualitativ dieselben, quantitativ etwas anders und zwingen zum Nachdenken. Und dieser heutige Vortrag ist sicher einer der Beiträge, eben, die sich aus diesem Nachdenken ergeben. Und wenn wir das technische Problem, die kleinen technischen Probleme gelöst haben, können wir vielleicht zu den großen technischen Problemen voranschreiten. Herr Dr. Bölkow, bitte.
Vielen Dank. Ja. Meine Damen, meine Herren, verstehen Sie jetzt? Bis oben rauf? Ja. Scheint zu kämpfen. Ich muss sagen, das Problem hat sich seit meiner Studienzeit 1933 bis heute nicht verändert. Ich war in Berlin in einem modernsten Hörsaal, EB 301. Da haben die Vorhänge auch elektrisch. In den alten Hörsälen wurden die gezogen, die funktionierten, aber bei uns funktionierten sie nicht. Hat sich also nicht geändert. Ja, jetzt zu der Frage hier. Warum ich als Industrieller und als Flugzeugbauer mich mit solchen Themen nach meinem Ausscheiden beschäftigt habe. Wir haben gelernt in meiner industriellen Tätigkeit, dass wesentliche Änderungen in der Infrastruktur unserer modernen Industriegesellschaft, sei es nun in der Luftfahrt, sei es, wo ich viel gearbeitet habe, in der Militärtechnik oder im Verkehr oder in der Energie, einen Zeitraum brauchen, der von den meisten gar nicht geahnt wird, wie lange es dauert, wesentliche Dinge zu ändern. Ich bringe Ihnen ja ein paar Beispiele. Und das hat mich also, dann als ich ausgeschieden war und nichts mehr damit zu tun haben wollte, was ja auch zwar nicht ganz gelang, dann bewogen, nun mal Probleme, die damals sich schon ankündigten, wie Klima, wie Energie, Verkehr und solche Dinge anzupacken. Und wir haben da also eine Stiftung, in der wir arbeiten, und uns im Wesentlichen mit Problemen beschäftigen, die im Jahre 2050 und dergleichen hier uns hoffentlich nicht überraschen werden, aber bis heute doch das, was unserer Meinung nach da geschieht, das ist für die meisten immer noch sehr überraschend. Und darüber werden wir kurz hören. Aber wenn wir heute Abend von Energie reden, die goldenen Jahre des Aufschwungs so in Deutschland und Österreich und überall, in Mitteleuropa so in den 60er, 70er Jahren, und die führten dann ja zu Vorstellungen, also sagen wir mal, Zivilisation gleich Energie. Und Energie muss man machen und viel machen. Und da sehen Sie so Prognosen hier aus den Jahren 60er, 70er, 80er Jahre. Das waren so die Prognosen der deutschen Bundesregierung hier. Und wie so im Allgemeinen hier Institute, die dann von den Geldgebern abhängig sind, spiegelt sich die Meinung der Geldgeber auch in den Gutachten wieder. Das ist menschlich. Und es ist mal sehr weitgehend untersucht worden, da gibt es in Deutschland ein Buch, die Entkopplung, der Versuch, dieser Prognosen zu entkoppeln hier vom Bruttosozialprodukt. Es war ja immer primitiv zu denken, dass Bruttosozialprodukt gleich Energie ist. Ne? Aber die Meinung herrschte vor. Und hier, da sehen Sie, das waren also irre Zahlen. Und wir sind heute hier, horizontal nach rechts. 300, einigen uns auf einen Begriff, auf Millionen Tonnen hier Steinkohle, da kann man sich was unter vorstellen. Das Jaul, das führt dann so in unendliche Zehnerpotenzen. Und hier, es gab aber auch schon Professor Pestel, Mitglied von dem deutschen Club of Rome, den deutschen Anteil des Clubs of Rome, der gesagt hat, das Ganze bewegt sich hier so in diese Richtung, wenn man vernünftig wird, spart und Energie als Dienstleistung und nicht als Selbstzweck bezeichnen. So, das ist also der Ausgang, der viel zu groß aufgebauten, beispielsweise unsere Stromerzeugung. Es kann ja jetzt sehr gut sein, dass wir unseren Strom, den wir nicht selber verbrauchen, da zum Beispiel nach Greifswald schicken, wo wir das Kernkraftwerk möglichst schnell stilllegen sollten. Aber was ist nun diese Energie? Da. Sie sehen hier, das ist ein bisschen älter schon, aber es ist praktisch heute genau dasselbe. Und dass wir so viel Energie, ja, Rohstoffe verbrauchen, bei der Aufbereitung verlieren wir schon mal 30%. Und von der aufbereiteten Energie nutzen wir dann nochmal höchstens die Hälfte, dass wir also im Grunde als Ingenieur gesehen hier 2/3 der Energie, die wir als Rohstoff entnehmen, hier vergeuden. Und hier, das ist ein trauriges Bild, was sich so ganz langsam fängt, zu ändern anfängt. Also das Wesentliche ist die hier, das war Öl, ist heute noch Öl. Und Gas, so ungefähr auch in dem Maße, und Kohle. Und Sie sehen ja, das Kohleproblem ist zwar nun, wir kommen noch kurz drauf, bei uns ein sehr heikles Problem, bei uns kostet die Kohle mit einer fantastischen Arbeits- und Ingenieursleistung, gefördert in Deutschland, 290 Mark die Tonne, in Hamburg am Hafen, da gibt es ein Kraftwerk, das verbraucht Kohle, ich weiß nicht, wo sie herkommen, aus Südafrika oder Australien, und die kostet 90 Mark. Das ist das Problem, können wir noch mit der Kohle oder mit den Energien, abgesehen von den Nebenerscheinungen, wirtschaftlich arbeiten. Da muss ich aber sagen, ich war selber da drunten, kein Land in der Welt fördert so viel Kohle pro Arbeitsstunde wie das Ruhrgebiet. Das ist eine tolle Technik, aber wie gesagt, ob wir es auf die Dauer bezahlen können, ist eine zweite Frage. So, dann möchte ich mal darauf kommen, was sind nun die Probleme mit dieser Energie? 92% sind Fossilien, die wir verbrennen. Weltweit eigentlich immer noch so in der Größenordnung. Der Rest, da kommen wir drauf, das ist dann schon ein bisschen Kernenergie und Wasser und solche Angelegenheiten. Und ja, so, und nun ist die Frage, wir haben also vier große Probleme. Nord-Süd-Effekt, Vorräte, dann das Problem Kohlensäure und das Langzeitproblem. Für Kohlensäure nehmen wir mal für alle Schadstoffe, die dann da beteiligt sind, als typisch. Nun kommen wir mal als erstes Nord-Süd-Problem. Sie sehen hier heraus, das ist auch ein bisschen älter, aber das stimmt alles noch im großen Zügen, dass hier die Bevölkerung heute ungefähr so besteht aus 28% reichen Bewohner der Industriegesellschaften und 70% arme. Und im Energieverbrauch sehen Sie, dass die Armen so 15% haben und die Reichen haben, wie gesagt, 85%. Das muss sich mal vergewissern, das ist die Situation. Und vermehren tun sich ja die Armen. Und hier. Und das ist eine der größten politischen Probleme der nächsten 50 Jahre. Und wie das ungefähr aussieht, das sehen Sie hier. Eine Aufnahme, das ist heute noch genauso, alles etwas mehr hier unten. Das ist der Pro-Kopf-Verbrauch hier in der, ich kann es ja auch mit dem Stock machen. Also der Pro-Kopf-Verbrauch. Der durchschnittliche Weltverbrauch sind ungefähr 2 Tonnen Kohle pro Kopf im Jahr. Und Sie sehen hier die Energievergeuder hier unten, das liegt heute hier. 13, 14 ne? Tonnen. Und die Armen, da sehen Sie doch Nigeria, Bangladesch, Indonesien, Ägypten, dort wo wir heute die größten Bevölkerungsexplosion haben. Und hier liegen so wir Mitteleuropäer so bei 6 und 7. Und ja, da. Und die Frage ist, ist das möglich, hier einen Ausgleich zu schaffen? Nicht nur mit Worten, da können das viele, aber praktisch. Ne? Und hier, wenn man nun noch weiter sieht, wie die Bevölkerungen aussehen, im Altersaufbau, das ist das, wir in den Industrienationen und das ist der gesunde Aufbau bei denen, die heute vielleicht so bis Mitte der 90er Jahre 1 Milliarde mehr sind und bis Anfang des nächsten Jahrhunderts 2 Milliarden mehr sind. Aber wem sage ich das? Die haben ja alle eine vorgefasste Meinung oder müssen sie haben, wenn ich nach Rom schaue. Ich habe mit dem Blatt habe ich mit Ratzinger diskutiert. Ja. Den wird Ihnen bekannt sein, Herr Kardinal. Ja, und nun kommt noch ein Problem dazu, wenn ich bei uns an Deutschland denke. Wir haben 1700 Arbeitsstunden und wir wollen damit weiterhin noch mal runter mit der Arbeit. Ne? Und hier viele sind auch schon Industrienationen, die arbeiten alle 400 Stunden mehr als wir. Ich meine, das ist ein Problem, denn wir wollen ja unter der Führung des Nord-Süd-Problems unter Willy Brandt, wir wollen was für die anderen tun. Und ich glaube, er hat auch eine eigene Auffassung, hier, ob man 35 Stunden arbeiten soll oder nicht. Aber ich gehe mal, das ist das Problem, was uns bevorsteht in der Energiefrage, dass diese armen Menschen, und wer mal in den Ländern war, Indien, Bangladesch oder Zentralafrika oder wo sie hinwollen, hier, und sich das anschaut, hier, die kommt doch eines Tages mit der Forderung. Vor allem bei einer besseren Kommunikation, dass sie sehen, wie wir leben. Denn wir müssen ja Fernseher verkaufen, ne, damit wir exportieren können. Und daher bringen wir ihnen ja bei, wie wir leben. So, das ist also das erste große Problem, Nord-Süd-Effekt. Das zweite Problem sind die Vorräte. Und man kann, also Vorräte ist also Gas, Öl und Kohle. Und da kann man wohl bei dem ungefähr heutigen Verbrauch hält das Gas sicherlich noch 150 Jahre, das Öl noch zu den heutigen Preisen vielleicht noch 40 Jahre und die Kohle beliebig, da können Sie ein paar hundert Jahre rechnen. Wir haben unter Hamburg hier die größten Kohlevorkommen Europas, aber in 4000 Meter Tiefe. Also Kohle, da kann man ja was machen, also auch technisch, wenn man das haben will. Man kann unten vergasen und so weiter. Also auf jeden Fall, die Vorräte, das müssen wir immer wieder denken, die sind für unsere Kindeskinder beschränkt. Und wir können, und wenn wir heute so weiterleben, da stand mal so ein schöner Spruch, als die Salzburger auch gegen Wackersdorf gekämpft haben. Und da war in Salzburg auf dem Hauptplatz dort der berühmte Zaun von Wackersdorf zu sehen, nachgebaut. Und unten war ein Poster, da stand drauf, wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern geliehen. Ich finde, ich habe immer gedacht, das wäre ein Indianer-Ausspruch, ich habe aber keinen weisen Indianer gefunden, wo das herkommt. Aber auf jeden Fall, ich finde, das ist die dauernde Verantwortung, von der wir immer reden, und die geht eben doch nur bis in die nächste Wahlperiode, oder wie man sich ausdrücken will. So, also das ist das Problem. Vorräte sind vorhanden, sodass wir da nichts übereilt tun brauchen. Aber wir haben dann ja aber die große Frage, die heute nun ja, ich habe gesehen, hier sind nicht allzu viele Bäume in den letzten Wochenenden ausgerissen, aber kommen Sie mal nach München, da sehen Sie also, was habe ich neulich gelesen, allein im Süden von dem Dorf, wo ich wohne, da sind also ungefähr 100.000 Bäume weg. Müssen Sie mal anschauen. Also das ist die Wetterfrage, Treibhauseffekt und Ähnliches, da wollen wir nun mal drauf gehen. Und hier, wie gesagt, weil wir ja 90% fossile Brennstoffe benutzen. Mal ganz kurzes Bild davon, das ist nicht sehr schön zu erkennen. Ja, da. Es ist ja der Treibhauseffekt, Greenhouse. Wenn Sie in ein Treibhaus gehen mit der Glasscheibe, draußen ist minus 40 Grad und Sie warten bei blauem Himmel eine halbe Stunde, dann haben Sie innen plus 40 Grad. Das ist einfach, weil das sichtbare Licht kommt mit einer kurzen Wellenlänge in das Treibhaus rein, erwärmt das Treibhaus unten und strahlt ab mit Infrarot einer langen Wellenlänge, die geht nicht durchs Glas. Deswegen heißt der Treibhauseffekt. Benutzen ja viele Architekten, hier sind ja auch Architekten dabei heute, den Effekt hier auf der Südfront, um da hier so eine Art so Wintergärten und Ähnliches. Es gibt in München schon sehr gute Beispiele, die auch wirtschaftlich sind. Wenn wir heute keinen Wasserdampf in der Luft hätten, dann wären wir wie auf dem Mars. Also der Wasserdampf in der Luft, der verhindert die Infrarotabstrahlung. Das ist nur ein Gleichgewicht seit Tausenden von Jahren. Und wenn nun aber Kohlensäure dazukommt, in Spuren, und so 300 Parts per Million und so weiter nimmt, dann verstärkt sich dieser Effekt und der Verhinderung der Abstrahlung. Und es ist nicht nur Kohlensäure, es ist Methan und das FCKM und eine ganze Menge andere Stoffe noch, auch Stickoxidul. Wir haben alle so die Eigenschaft, dass sie mit Spuren diese Abstrahlung, diese Infrarotstrahlung in den Weltenraum verhindern und das Gleichgewicht wird gestört und es wird warm. So, das ist also der Treibhauseffekt. Das hier versucht anzudeuten mit dem sichtbaren Licht und hier auch mit ultravioletten Licht. Das Zirrusvolk. Und auf jeden Fall bleibt hier die Wärme sehr stark hier unten. Und hier spielen auch in Zukunft wahrscheinlich Probleme meiner alten Arbeit, Flugzeuge dort oben, man weiß das noch nicht so genau, was da für eine Rolle spielt, in 10 bis 12 Kilometer Höhe. Diese Eiswolken, die wir mal sehen, die bleiben ja oben als Eis. Die verdünnen sich zwar, man sieht sie nachher nicht mehr. Ne? Und Eis hier verhindert auch die Abstrahlung von unten, wieder die Einstrahlung von oben. Das sind also auch Probleme, die noch nicht sehr weitgehend geklärt sind.
Und hören wir mal sehen. Es ist noch gar nichts Neues mit dem
Treibhauseffekt. Arrhenius, den Naturwissenschaftlern bekannt als schwedischer Naturwissenschaftler, Physiker um 1890 herum, der hat als erster diese Sache erwähnt, verstärkte Kohlensäure und verstärkte Treibhauseffekt.
Und jetzt, und wie ist man drauf gekommen? Ich habe angefangen, hier auf Mauna Loa, das ist da unten auf den hawaiischen Inseln, auf einem Vulkan, die Kohlensäure zu messen. In der Luft, 315 Teile, und hier, man sieht, das ist die Vegetation, Sommer und Winter. Und das hat sich dann ganz schön von 1958 bis 1986 immer so weitergegangen. Hier hat die sich vermehrt. Und dann haben die Leute mal gesagt, ja verdammt, wo kommt das her? Und haben nun angefangen, es gibt eine Methode, die haben französische Wissenschaftler entwickelt, im Wesentlichen aus Eiskernen die ganze Vegetation zu rekonstruieren. Sauerstoffgehalt, alles Mögliche. Das ist eine tolle Aussage da. Und die haben das zurück, also sehr genau bis ungefähr 150.000, 140.000 Jahre vor unserer heutigen Zeit. Also haben sie so mit den Russen so 3 und 4 Kilometer hier Eiskerne mit dem Durchmesser, ich habe mal so einen Film gesehen dort im Südpol, auch auf Grönland und so, ergraben. Da haben sie dann auch die Kohlensäure gemessen. Das ist hier. Und da schließt sich hier dann diese Zunahme an. Und hier ist ja ungefähr die Zeit, wo wir langsam angefangen haben, Industrie zu machen und Kohle gefördert haben, in England vor allem, ne? Und für die Hochöfen und für die ganze Stahlerzeugung angefangen, in zunehmendem Maße hier nicht Holz regeneriert sich, das ist ein Gleichgewicht, ich verbrenne das, die Kohlensäure geht wieder hier in der Vegetation ins Holz hinein, aber hier kam eben zusätzlich etwas auf die Welt. Und hier, ja, das ist eine fortlaufende Kurve. Und aus diesen, Sie müssen heute ja sehr viel Gelegenheit haben, es ist ja unheimlich viel Literatur augenblicklich, und es ist ja sehr viel geschrieben. Ja. Ob nun der Kohlensäure, ob der Treibhauseffekt nun kommt oder nicht, kommt, ob er schon da ist. Und hier sehen Sie einmal, ja, da ist dasselbe, CO2. Und hier sehen Sie 10 hoch minus 6, 4, 2 und heute, und hier ist es also jetzige. Und Sie sehen, dass der Zustand von heute hier, so viel Kohlensäure hatten wir in den 140.000 Jahren vor uns nicht in der Luft. Und das ist ein sehr komplexes Problem, also da kommt er oder kommt er nicht. Ne? Und hier, da streiten sich jetzt sehr viele Leute darum, vor allem streiten die, die es nicht glauben, und suchen Argumente, die nun auch wieder nicht stichhaltig sind. Ein Kreislauf zwischen der Kohlensäure mit dem Wasser. Bisher glaubte man, dass bis 75 und 150 Meter im Ocean, also hier eine Schicht ist, die das CO2 speichert. Jetzt kommt man dahinter, dass das also Dinge, das geht bis in die größten Tiefen. Und zwar natürlich nicht nur in Kohlensäure, sondern als Kalk. Und dann in der ganzen Sache, dass ein Riesenkreislauf, das habe ich neulich mal wieder, Spektrum der Wissenschaft hat da sich mal sehr gut ausgelassen. Aber auf jeden Fall, nehmen wir mal an, dies ist der Temperaturverlauf von 1860 bis heute. Und eine sehr langsame Zunahme. Und Sie sehen hier von, wer die 100 war, also Meeresoberfläche, ne? Landgebiete und Meeresoberfläche. Ne? Und wenn Sie dann, hier, vielleicht habe ich da was von, weiß nicht, achso, hier mit dem Meeresspiegel, da sehen Sie, dass der ebenfalls gestiegen ist ungefähr um 10 cm in den letzten hier.
Dann 100 Jahren, sagen wir so, seit 1890 oder dergleichen.
Und zwar nur durch die erhöhte Temperatur, die Ausdehnung des Wassers. Und irgendwelche Abschmelzvorgänge sind da noch nicht bei erfasst. Und dann, da wird ja nun sehr viel gestritten. Aber man ist sich heute, also wir arbeiten da so mit an einer Enquete-Kommission in Deutschland, Gefährdung der Atmosphäre. Und ja, und da haben wir mit meiner Stiftung einige Kapitel übernommen. Und ja, und da kommen wir mit den ganzen Klimatologen, Meteorologen, Chemikern der Atmosphäre und dergleichen zusammen, also von Amerika und hier, und werten das Ganze aus. Und daraus ist hier eine ganz klare Erwärmung der Meeresoberfläche, vor allem in den tropischen Gebieten, zu erkennen. 2 bis 2,5 Grad, und zwar in den letzten 40 Jahren, die Oberfläche. Und nun kommen die Klimatologen und die Meteorologen und sagen, ist doch ganz klar, wenn das Wasser dann höchst verdunstet, dann kommen diese ganzen hier Taifune und Hurrikans da aus der Karibik, ne? Und bei uns kommen, Sie sehen ja die Sachen da in Amerika und Regenverteilung und dergleichen. Also es gibt da sehr viele Leute heute, die sagen, dass ihre Voraussagen sich jetzt in zunehmendem Maße bestätigen. Ne? Ob nun die beiden großen oder die 5 großen Stürme in 4 Wochen in Nord- und Süddeutschland hier da nun darauf zurückzuführen sind, oder ob das einfach nur ein statistisches Problem ist, darüber kann man sich streiten, aber auf jeden Fall ist heute die Temperatur gewachsen, und es gibt genügend Anomalien, die früher alle 10 Jahre auftraten im Pazifik. Kaltes Wasser in Peru bleibt weg, der Strom. Da kommt warmes Wasser, Fischfang geht da kaputt, und in Indonesien 6 Monate kein Regen in Borneo. Und ja, also das kam mal früher so alle 10 Jahre vor. Und jetzt kommt das in kurzen Zeiträumen. Ja. Also eine Veränderung ist nach den ganzen Fachleuten, also es gibt, also zumindest was wir ausgewertet haben, als Nicht-Fachleute von den Klimatologen, von den Meteorologen und von den Chemikern in der Atmosphäre und dergleichen. Das spricht eindeutig dafür, dass wir an einer Klimawandel heute schon am Anfang stehen. Ne? Und ja, es gibt sehr viel, also wenn Sie wollen, dann kann ich in Literatur sagen, da kann man also nachlesen. Und ja, jetzt ist die Frage, immer wieder das Kohlendioxid, das mit 50% daran teil. Und ja, das sind so Verteilungen, da sehen Sie, die ganze Welt ist daran beteiligt. Ja. Wir sind da bei Westeuropa, bei den 17%, da machen wir 3,8% in der Bundesrepublik. Ne? Sie sehen natürlich, das Wesentliche ist dort, wo sehr viel Energie verbraucht wird. Ja. Und Russland eben die Größe, ne? Die haben eben ja nur Braunkohle und Kohle im Wesentlichen. Und ja. Und auch Öl, ne? Und hier geht das nachher los. Wer will denen den niedrigen Energieverbrauch nun verbieten, hier von fossilen Brennstoffen wegzugehen? Ne? Dann gehen wir mal, was gibt es an Möglichkeiten? Ich habe hier ein bisschen was durcheinander gebracht. Warten Sie einen Moment. Ich sagte ja, also einmal, zweimal war es Vorräte. Das dritte, das ist diese Wetterproblematik. Und das vierte und ist die Frage der Zeit, wie so etwas dauert. Die Mathematiker bei Ihnen, Betriebswirte kennen das auch inzwischen. Da gibt es die logistische Kurve. Ja. Also, die hochgeht und eine Sättigung hat dann wieder umgekehrt. Hier sehen Sie, habe ich mal gefunden, beim National Geographic, ja, über wie Kohle angestiegen ist, jede Nacht der gleichen Steigung hochgegangen ist und jetzt hier auch in Amerika wieder so läuft. Das Öl, das Gas, das immer langsamer anlaufen und dann fast lineare Hochentwicklung. Und das war das Wunschbild damals. Und man nimmt nun an, dass nichts Neues genauso läuft.
Das ist also Statistik, das ist keine Mathematik. Und ja,
da, und es gibt so ähnliche Kurven, sehen Sie hier, bei der Umwandlung der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft. Ich habe das mal in den 70er Jahren durch einen untersuchen lassen. Es gibt immer wieder diese Neigung, ja, von, für x Vorgänge.
Bibliotheken und Zeitungen und Kilometer und Geschwindigkeiten und was alles. Ne? Und ja,
und da hat dann in Luxemburg, da bei Wien, da gibt es ja ein internationales Institut, und wo also Langfristvorgänge untersucht werden. Da sind die Russen auch dabei. Und ja, und da hat es einer mal untersucht, in der Energie, alle statistische Zahlen hier, hier hoch. Ne? Und ja, da kam man also auf dieselben Gesetze. Und
man kann eigentlich nicht beweisen, was das ist. Es versucht einer in Amerika, der Herr Forrester, der die mit Operational Analysis beschäftigt hat, der die Dynamic Systems entwickelt hat hier in Amerika, der versucht diese Kurven, die Volksräder kennen ja auch solche Kurven, immer wieder diese Wege, Berge und Täler da von dem Russen, und hier versucht er zu erklären. Der hat also Psychologen und alle möglichen Wirtschaftler und dabei. Und es ist anscheinend ein Gesetz der menschlichen Gesellschaft. Selbst wenn Sie etwas haben und das nun einführen wollen, dann sagt der eine ja, der andere sagt nein. Und diese ganzen Hemmnisse, um etwas durchzusetzen, die spiegeln sich dann in diesem langsamen Anstieg. Und nachher, wenn es Not ist, dann geht das aber auch nicht steiler. Das ist das Eigenartige. Ich selber habe sowas versucht, also in meiner etwas militärischen Vergangenheit, hier, wenn wir neue Waffen entwickelt haben, und wollten wir doch ganz schnell, sollten die natürlich kommen. Und da kamen sie dann auch mit allem, was da notwendig ist, nicht über einen bestimmten Anstieg hinaus. Höchstens, wenn sie Verdopplung machten. Ne? Aber sonst, das ist irgendwie ein Sozialgesetz. So, also das sind die vier einengenden Probleme, die da existieren. Was kann man nun machen? Sie sehen, wenn Sie 1 Milliarde Kilowattstunden, wir in der Bundesrepublik verkaufen 380 Milliarden, um einen Begriff zu machen, Strom, Kilowattstunden im Jahr, in der Größenordnung, Industrie macht ja teilweise ihre Sachen selber. Die liebe Kernenergie, die macht dort also 125 Kilogramm und hier nicht ganz harmlose Spaltprodukte. Sie kennen ja unser Problem, Wackersdorf und jetzt in der Normandie. Ne? Und die Franzosen sind ja alle sehr großzügiger, also bei Bestimmungen, die man einhalten muss. Ne? Deswegen haben sich unsere dorthin und kriegen das dort billiger. Die Frage ist, wie lange? Steinkohle macht 1 Million Tonnen. Ja, CO2, Erdgas macht die Hälfte, die Sonne, die verbraucht im Land. Oder nicht verbraucht, sondern braucht. Das heißt, hier ist schon eine Möglichkeit, hier auf Zeit wegzukommen, auf die Hälfte zu reduzieren, weil sie keine Kohle verbrennen, sondern eben Erdgas. Da ist halt CH4, da ist der Wasserstoff drin, und da ist nicht so viel Kohlensäure. Aber machen Sie mal bei uns, jetzt so, reden Sie mal von Einsparen von Kohle, ne, kurz vor der nordrhein-westfälischen Landtag. Ne. Das sind halt Probleme. Was bleibt da so übrig? Also Kernenergie, und wenn Sie radikal sein wollen, und Sonnenenergie. Ne. Und Kernenergie ist eben vielleicht nicht nur eine Geschmackssache, sondern eben auch ein Problem des Durchsetzens und der Frage, wie groß ist das Restrisiko. Also wir mit unseren Bundesdeutschen, wir sind ja sehr stolz auf unsere Kernkraftwerke von der Sicherheit her. Ne? Die fangen mal wieder an, unsicher zu werden, aber wir haben doch so viele Automaten eingebaut, nach Meinung von den heutigen Kernkraftbauern, dass vielleicht nichts passiert mal. Und ja, aber dann überlegen Sie mal, wir haben 250 Milliarden Tonnen der Endenergie. Das heißt, diese Energie, die aufbereitet ist, wo man schon 30% verloren hat, indem man aus Öl Strom macht oder aus Kohle Strom macht oder dass man gutes Öl verkauft und Ähnliches. Das heißt, die Aufbereitung des Rohstoffes zum verkaufbaren Energie. Da bleiben übrig 250 Milliarden Tonnen. Davon sind also hier so 40% warme Räume. Da kommen wir schon also auf Probleme. Industrie und Ding. 20% ist so in der Industrie, 30% ist sowas wie Verkehr. Ich meine, Auto ist Wärme, ne? Wird ja Öl verbrannt. Und oben ist dann so in Industrie und wir haben heute Kernenergie bei uns. Das sind oft Strom, 30. Also immerhin schon, also von unserem Strom machen wir heute schon in der Bundesrepublik 60%, nahezu in Bayern und woanders ungefähr fast die Hälfte schon aus Kernenergie. Ne? Und viel Strom brauchen wir auch für den Verkehr. Ne? Und das heißt, aber das Überraschende ist bei allen Leuten, die das niemals vorgeführt haben, dass allein die warmen Räume 40% der Endenergie verbrauchen. Also wenn man spart, kann man dort sehr schnell runterkommen. Und da gibt es dann in Toronto einen großen Kongress, ich glaube vor 2 Jahren oder 3 Jahren, da haben also die ganzen Herren beschlossen, die Politiker und die Wissenschaftler, wir senken unseren, oder wir steuern unseren Energieverbrauch so, dass wir im Jahre 2005 20% weniger Kohlensäure erzeugen, auf der ganzen Welt. Was meinen Sie, weil Sie stolz waren, wie Sie das unterschrieben haben, dort, ne? Geschehen ist nichts bis heute. Ne? Das ist ein ganz großes Wort. Und dann weitere 30% bis zum Jahre 2050. Und das angesichts der Tatsache, und nun kommen wir zur Politik Nord-Süd, wo ich Ihnen erklärt habe, die Armen der Ärmsten, den können wir nicht dauernd verbieten, keine Energie zu verbrauchen. Ne? Was soll die verbrauchen, wenn die heute in Russland und in China die Kohle in unvorstellbaren Maße in Tagebauten vorkommt? Dann muss man sagen, nehmt das, wir können ihnen ja nichts geben. Ja, und das ist diese Sache, die einen da bedrückt. Also Kernenergie, nehmen wir mal das. Wir haben 20 Kernkraftwerke in der Bundesrepublik. Wesentliche sind ab dem von noch kleineren. Ne? Und wenn wir die gesamte 250 oder die Hälfte, 125, sagen wir mal, Milliarden Tonnen Endenergie, das heißt die Energie, die bei uns ankommt, die wir verbrauchen, in Kernkraftwerke machen, brauchen wir 125 bis 150 Kernkraftwerke. Ne? Stellt sich das mal vor. Ne? Die dauern auch lange, 5 Jahre, kosten Geld, aber ist es bei unseren ganzen Kostenstudien ist immer noch die billigste Methode, um die Kohlensäure zu vermeiden. Aber ob sie verständlich, der Kreislauf und die verbrauchten Spaltstoffe, jetzt wollen wir ja hier unaufbereitet die Gorleben in die Erde tun und so weiter. Ne? Das sind die großen Probleme, die man sich einhandelt mit der Kernenergie. Ne? Und ich würde ja kein Kernenergie nach Ägypten stellen oder nach Indonesien oder nach Indien. Wenn sie bei uns schon die großen Probleme haben, dass sie praktisch eine Elite-Mannschaft brauchen, sagen wir mal, die entscheidenden 5 Leute, die mit Urlaub 4 Schichten so ein Kernkraftwerk fahren, bei aller Automation. Ne? Und wir Flugzeugbauer verstehen ja eine Menge von Zuverlässigkeit, ne? Und haben wir gelernt bei den Satelliten. Ne? Da ist ja keiner, der einen Schraubenzieher hat da oben. Ne? Und da müssen sie unheimlich viel tun und für Zuverlässigkeit. Und daher kommt auch das Wort Restrisiko. Das stammt also nicht aus der Kernindustrie, sondern von uns. Also wir als Ingenieur wissen wir ja, was das heißt. Immer wieder haben sie noch Menschen da drin. Es gibt ja Menschen, die dann zu der Elite gehören und die 3 Tage nicht sehen, dass eine Lampe rot ist. Und so vielleicht ein bisschen verfolgt in Biblis. Dort. Und irgendwie hat einer doch mal was gemerkt, dass da was faul ist. Aber das ist das große Problem. Also ich meine, man kann nicht ableugnen, die Kernenergie gibt keine Kohlensäure und gibt kein Methan und gibt alle diese ganzen Schadstoffe nicht. Ne? Und, ja, aber man muss wissen, was man sich einhandelt. Ja, dort, ne? Und ja, so, und da ist so ein Bild, wie das in der Bundesrepublik aussieht. Ne? So, zur Zeit hier. Ne? Und wir sehen ja in Frankreich. England sehr viel. Ne? Und das sind die 4 Dinge, die jetzt stillgelegt werden. Ja, da wurde Zeit, glaube ich, wenn man das an Bildern sieht. Und es ist ja dann, bei aller Hochachtung vor unseren Kollegen, es ist ja nicht das Kernkraftwerk, sondern sie müssen erstmal Uran machen, Uran verdichten, die Stäbe bauen, die Stäbe wieder rausnehmen, die Stäbe abkühlen lassen. Dann hier müssen wir die aufbereiten oder direkt hier auf 10, 100.000 Jahre in die Erde tun. Ne? Und die Erde ist ja nicht ruhig, auch in unseren Salzdingern nicht. Die steigen immer noch auf. Ne? Na gut, aber das ist das Problem. Und die große Frage ist nun, das andere ist die Sonne. Und die Sonne hat natürlich nur die Frage, dass sie die Energiedichte, die auf die Erde kommt, ne, die ist natürlich sehr, sehr viel geringer als die Energiedichte, die ich um 1 Quadratkilometer hier in einem Kernkraftwerk mache. Das heißt, ich muss diese Energie sammeln, transportfähig machen und speichern. Ne. Und das sind ja alles so Methoden, die es heute schon gibt. Atomkraftwerke in Spanien und in Amerika. Dann Treibhaus, Gewächshäuser, Warmwasser, da. Das war bei uns in Deutschland, wann habe ich denn das gebaut? Also Ende der 70er Jahre. Da war eine große Anlage für Warmwasser, für Schwimmbad, ein Haus und dergleichen. Ohne weiteres in 10 Jahren, länger hält ihr Kessel ja auch nicht, ne? Übrigens, amortisiert. Bei 70 Pfennig Ölpreis damals, heute sind wir bei 40 oder 45 und 50. Und na, das sind so Dinge, die sind exotisch. Ist auch ein etwas exotisches. Im Meer ist es ja unten 4 Grad kalt und oben 25 Grad warm. Und diese Temperaturdifferenz, die kann man mit spezifisch gezüchteten Stoffen, da kann man also ein Kraftwerk aufbauen, da hin und her. Und Wasserkraftwerke, da ist sicherlich noch sehr viel hier in Kanada und in Grönland und in Afrika und dergleichen an Energie zu holen. Und da kommen wir noch kurz drauf. Wellenkraftwerke gibt es, Windkraft, da kann man heute auch schon in Dänemark und in Amerika durch die Steuergesetzgebung so mit 17 Pfennige die Kilowattstunde fabrizieren. Und das sind so Strömungen, es gibt ja ein großes in Europa, wenn Sie da oben nichts hören, dann müssen in Brest, das ist ein großes Schlachtfest. All die Fische, die damit durchschwimmen und die von den Dingern erwischt werden. Und die Photosynthese, das heißt biologisch, hier das Ganze zu machen. Ne? Und dann kommt Sonnenzellen und hier kommen wir zum Wasserstoff, die Elektrolyse. Sehen Sie, es ist auch schwierig für die Sonne, hier auf allen Gebieten zu zeigen, dass sie gut ist. Was sind nun die Probleme? Unseren Breiten hier. Ne? Das ist der Energiebedarf im Sommer weg und im Sommer haben wir die Energie und dort, wo wir sie brauchen, ist sie nicht da. Sondern das ist das eine Problem der Speicherung
Und das nächste Problem ist hier die geografische Verteilung hier auf der Welt. Und das sind also auf 8766 Stunden gerechnet die Einstrahlung auf der Erde. 100 Watt pro Quadratmeter, 200 Watt und hier in Afrika 3, hier so 250 und die schwarze sind 300. Das, die Zone, die sich in der Welt verteilen. Das heißt, dort, wo die Energie sehr stark gebraucht wird, hier in Europa, dort ist die Einstrahlung hier wie gesagt, eben schwach. Ne? Die ist da, aber sie sind, wenn sie schon in Spanien sind, sie doppelt so hoch, am Süden, in Andalusien oder in Sizilien und ungefähr in Afrika, so ist sie zweieinhalbmal so groß. Das heißt, die Frage ist, wenn man nach die ariden Gebiete nimmt, wenn man dort Energie gewinnt, wie bringen die Energie in unsere Industriegebiete hinein? Das ist in Deutschland gar nicht mal so schlecht. Das ist überall 100. Ja. Witzigerweise sind die oben wärmer als hier in Mitteldeutschland. Ne? Und in Bayern und dort sind ungefähr 100 Watt pro Quadratmeter im Jahresdurchschnitt, also auf 8000 so und so viele Stunden. So, nun kommt die Frage, hat auch die Sonnenenergie eine Tradition? Immer der Clou der Weltausstellungen der 80er und 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Verschiedene Anlagen. Eine Dampfmaschine, die Dampfmaschine, und die treibt also hier eine Druckerei. Hier. So ein Ding kann man noch in Paris sehen, in so einem Museum, da im Marat. Ich habe mir neulich mal angeguckt. Das ist ganz interessant. Aber die tauchen in x verschiedener Form auf allen Weltausstellungen auf. So, also, das wäre also direkt Wärme. Ja? Wie gesagt, Sie können heute mit guten Kollektoren, in Österreich werden auch eine Menge gute gemacht, da können Sie auch in unserer Gegend hier ohne weiteres hier zwischen 80 und 120 Grad warm Wasser aus diesen Kollektoren bekommen. Und was gibt es da noch? Also Propeller, Luft. Ein Riesen, funktioniert aber. Einer hat in Deutschland ja mal nicht getan, deswegen ist er etwas die Windkraft in Verruf geraten. Er steht auf Gotland. Und ja, und dann gibt es sehr gute Sachen jetzt. Entwickelt worden in Amerika. Das sind wir, die das erkennen können, so Parabolrinnen mit Spiegel. Da läuft hier drin ein Rohr mit einem. Das ist ein Öl, ein Thermoöl, was eben hier mit der Temperaturen, also hier so ungefähr 300, 400 Grad, dann nicht verdampft. Und das macht heute Strom ungefähr auch schon so mit 14 bis 15 Pfennigen in Kalifornien. Und ja, steht auch in Almeria, da in Spanien, da wo so eine Versuchssache ist von den Deutschen und den Spaniern und den Franzosen. Und ja, das wird allerdings hier, also, wenn Sie noch mal was hören, mit ganz wenig Öl noch, damit das flüssig bleibt, das Thermoöl. Können Sie sich vorstellen, das stickt sonst bei 0 Grad oder 10 Grad. Dann müssen wir lange warten, morgen jetzt wieder flüssig wird.
Das sind die Bilder. Der ist nicht gebaut, der sollte also auch nach Spanien kommen. Aber das hier oben daneben, der lauter Spiegel, die werden automatisch immer wieder da oben rausgeführt und da kriegen sie 1100, 1200 Grad und machen eine Dampfmaschine oder Dampfturbine für diese Dinge. Und dann gibt es das Problem. Das Fotozellen sehen auf vielen Alpenhütten ja jetzt schon beim Wandern und beim Skilaufen oben heute Fotozellen mit Batterie. Und das ist ein Bild aus Pellworm, das steht seit 79 dort. Und da sehen Sie, dass man da drunter sogar noch viel laufen lassen kann. Und hier, ja, das wird jetzt verdoppelt. Aber aus Studienzweck. Und hier, dann, und nun kommt einer mit einer Idee, in Afrika darüber zu machen.
Und er sagt, dort ist Sand, da kann ich also Silizium machen. Wenn ich also die Energie immer nehme und das immer größer baue, dann nehme ich immer zuerst hier eine Anfangsfinanzierung. Wobei das baue das mit eigenem Strom aus. Und der wollte damals in die Erde graben. Aber heute sind doch viele Leute zu der Meinung gekommen, dürfen wir da unten diese große Wasserblase anstecken oder nicht, die unter der Sahara ist. Wir wissen nicht, was dann passiert. Und die wollen das jetzt von der Mittelmeerküste holen. Das hat die Sache. Und nun kommt die große Frage hier, Kosten. Ja. Und es gibt also viele Vorschläge hier, Photovoltaik auf dem Meer, Folien auszulegen und so weiter und zu machen. Und ja, dass Sie sehen, dass also hier die Preise für die Fotozellen doch im Laufe der Jahre sehr schön schon gedreht da. Und wir sind, da sind wir heute noch nicht, wir sind irgendwie in der Gegend dort. Ne? Die Frage ist hier, da kommen wir zu den politischen Entscheidungen, hier, wer finanziert so eine Fabrik? Und wer finanziert so Kraftwerke, die heute eben noch teurer sind als mit Öl und mit Kohle und mit Gas? Das sind die großen politischen Entscheidungen. Da kommen wir gleich mal drauf. Nun kommt die große Frage, was heißt der Wasserstoff? Ja, da. Sie haben hier ja auch früher Gaswerke gehabt in den Städten. Ne? Mit Kohle, Koks und Gas fabriziert haben. Ja, das war Wasserstoff zu 70%. Das wissen die meisten Leute gar nicht, sondern das war ein Gemisch von Gasen. Methan, alles mögliche, CO und so weiter. Und das aber 70% in Basel waren es gut gereinigt, da waren es 90% war schmutziger Wasserstoff, nicht reiner. Ne? Und das war die Energie, der Energieträger in dem Gas. Ne? Das heißt, Erfahrung liegt vor. Ne? Und wir haben ja auch riesen Gasnetze noch überall heute schon. Und ja, da, aber wozu nun der Wasserstoff? Ja, einmal können Sie Wasserstoff speichern. Sie können also hier beigehen und können also hier Gaskessel machen, wie es früher war. Und Sie können die Erde anbohren und spülen da das Salz aus. In Norddeutschland, auch hier, es gibt auch noch woanders in Europa, so große Salzkessel, Dome drin. Und Sie können dann hier beigehen und hier alte Gasfelder, bei uns in Bayern gibt es eine ganze Menge, da speichern wir heute das Russengas, was von Russland kommt, das drücken wir in die Erde und in die alten in die alten Steine, die da porös sind. Und wenn wir es brauchen, nehmen wir es. Ne? Das heißt also, die Speichertechnik von dem Gas ist also
altbekannt. Weiß aber, das kostet. Das ist also die norddeutsche Methode, die heute für Öl hat die Bundesregierung. So ein Vierteljahr Öl, hier, da ist nie einer unten gewesen übrigens. Ne? Da wird ein Loch gebohrt und dann fängt man an, da hier Wasser reinzupumpen und das Salzwasser pumpt man wieder hoch und lässt in die Nordsee laufen. Und das ist ein Riesengebilde, 200 Meter hoch, ne? Und bis zu 100 Meter im Durchmesser. Und hier, da können Sie halt mit einigen 100 Atmosphären, können Sie da unten dann ihr Gas speichern und das sind diese aufgelassenen Gasfelder. Da ist es mal kurz, wie das heute in Deutschland schon läuft. Also mit dem Erdgas. Und kommt hier also von Russland und kommt hier von Norwegen mit einer Gasleitung hier nach Emden. Und aus Holland kommt sehr viel. Das sind die Hauptleitungen, da sind sie überall schon hier. Der Untergrundspeicher in Betrieb. Ja. Und diese sind im Bau. In Hamburg ist sogar einer, der in dem Salz drin ist. Und diese Salztechnik ist in Deutschland wieder für Öl erstmal hier sehr weit entwickelt und eine Hannoveraner Firma und die hat, macht das auch in Amerika heute. Also das ist eine altbekannte Technik, wie man speichern kann. Da werden viele kommen und sagen, wir machen Strom und pumpen das Wasser hoch. Das gibt es ja seit dem Ersten Weltkrieg schon oder vorher, so Speicherkraftwerke. Ne? Aber das sind marginale Werte, die sie damit erreichen können. Das ist ja nett, ne? Aber
wir 380 Milliarden Tonnen Strom verbrauchen. Milliarden Kilowattstunden. Ja, und wir brauchen ja nicht bloß Strom. Das Problem ist, wir brauchen Wärme. Ich habe Ihnen ja erzählt, 40% der Energie, die wir in der Bundesrepublik verbrauchen, sind warme Räume. Und die brauchen sie im Winter. Es gibt natürlich Leute, die Kernkraftlieblinge, die sagen, wir machen das mit Strom. Da unten. Oder Kohlestrom und Wärmekraftkopplung. Da gibt es 1000 Schlagworte und 1000 Befürwortungen. Und hier. Aber dieser Wasserstoff, wenn der verbrennt, da können Sie ja mit heizen. Und zwar ganz eigenartig gut heizt. Die können sagen, ich will den Ofen auf 40 Grad haben. Oder die Wand. Und dann gibt es Katalysatoren, Metallverbindungen. Und daran verbrennt dann der Wasserstoff mit Luftsauerstoff zu, je nachdem, wie sie es einrichten, auf 40 Grad, auf 80 Grad, auf 100 und auf 2000 Grad. Ne? 2000 müssen halt rein Sauerstoff nehmen. Das heißt, er ist sehr beherrschbar. Und er ist weniger gefährlich als die alten Gassachen. Ne? Und hat außerdem mehr die Eigenschaft, dass er nach oben geht, ne? Wenn er eine undichte Stelle ist und dergleichen. Natürlich gibt es mal was. Ne? Aber wir haben zum Beispiel in den großen Labors, haben wir überall so Metallplatten hängen. Ne? Wir machen ja Raketentriebwerke und so, können Sie sich vorstellen, dass wir hier riesige Mengen Wasserstoff verbrauchen. Ne? Und da hängen dann so Metallplatten drin. Und da sehen Sie, wenn einer mal eine Gasflasche aufdreht, plötzlich sind da so blaue Flämmchen. Das ist die katalytische Verbrennung. Ne? Bevor was knallt, verbrennt er dort. Ne? Also wie gesagt, das ist voll beherrschbar. Wir haben ja Autos fahren in München, in Berlin fahren, in Stuttgart fahren mit Wasserstoff. Und ja, da die Techniken sind alle sehr weitgehend erforscht, nur noch sehr teuer. Dann gehen wir nochmal auf das Problem Energie in der Welt. Es gibt ja Angst, dass die Leute sagen, wir defrieren alle. Eigenlob stinkt ja bekanntlich nicht. Ne? Denn das Bild ist hier gemacht worden mit dem ersten Satelliten, den wir gebaut haben, in Ottobrunn, der Meteosat. Und ich habe hier reingezeichnet vier Flecken. Und zwar noch mit Wirkungsgraden von 8% bei der Photovoltaik, Umsetzung des Sonnenlichts in Strom. Und wir sind heute technisch in Japan und auch bei uns bei 15-16%. Und wir werden sicherlich, wenn das noch 5, 6, 7 Jahre dauert, bei 20% sein. Siliziumzellen. Ne? Und für die 8%, ne, braucht man für die gesamte Weltenergie, die heute 10 Terawatt Jahre mal Jahr, und braucht man diese Fläche. Das ist die gesamte Energie, die in der Welt verbraucht wird. Und das nächste ist Europa. Und das kleine ist Deutschland. Wie gesagt, mit den heutigen Wirkungsgraden werden die Flächen halb so groß. Ja. Und das heißt, die Sonne, wenn wir es machen, wenn wir es richtig machen, gibt die so viel Energie auf die Erde, dass wir also hier keine Sorge haben brauchen, dass wir hier die Welt nicht mit dem notwendigen Strom versehen können. Nun werden Sie wohl viel gehört haben, manchmal in letzter Zeit, ja, hier. So, da wird man untersucht. Ja. In Kanada, da sind große Kraftwerke im Bau, wir sind noch nicht vorhin beim Strom. Und da kam einer aus Brüssel, also von der EG, auf die Idee, und sagt, machen wir doch Wasserstoffflüssig, und dann kommen wir dann hier nach Hamburg. Und da ist eine sehr weitgehende Planung im Gange. Und das mal zu untersuchen. Ja. Und da sind auch zwei Herren von mir dabei. Und so ist schon sehr viel geplant, wo in Hamburg und was, und Omnibusse damit anzutreiben und, ja, und dann auch in der chemischen Industrie zu verwenden. Ne. Und vor allem Versuchsanlagen zu bauen. Wenn Sie da mal von hören, das ist also Kanada. Und dann ist hier. Also
Wir untersuchen auch ein Flugzeug zu nehmen für den Transport flüssig und auch mit Wasserstoff anzutreiben. Und es ist praktisch kein Problem, mit Wasserstoff einen Turbomotor anzutreiben. Die kann nicht mal allzu viel ändern. Aber immer wieder Wasserstoff gibt Wasser und keine Kohlensäure. Und dies ist auch so eine Idee, die der Mann da mit diesen flachen Feldern in der Sahara mal initiiert hat. Das ist in der Deutschen Versuchsanstalt untersucht worden. Wenn Sie hier ein Feld, das total eben ist in der Wüste und keine Sandstürme, da ist eine Felsfläche. Und dort Sonnenenergie machen und hier hinbringen mit Stromleitungen. Hier Wasserstoff machen. Früher wollte man hier Wasserstoff machen. Aber das ist die Frage eben, man nimmt doch, die Ökologen sind sich nicht einig und die, was ist, wenn wir da unten diese große Wasserlinse, die da in Afrika unter der Wüste ist, wenn wir die anzapfen. Reinigen muss man es auch, sehr salzig das Wasser. Und dann von hier aus eben Wasserstoff als Gas in eine vorhandene Leitung. Die ist heute da, die kommt hier aus den Ölfeldern. Hier, die geht also bis rauf in der norditalienische Ebene, Gasleitung. Und wenn Sie mal durch die Straße von Messina fahren, dann können Sie so drei große Türme links und rechts sehen, das sind die Pumpstationen. Und oder verflüssigt mit dem Schiff hier, also auch da oben nach Hamburg oder so wohin zu bringen. Vielleicht gibt es mehrere. Das sind also Vorstellungen, die energetisch klar sind. Die Frage ist mit den Kosten. Ja? Davon gehört. Anlage, die ist jetzt kurz vor der, also Strom gibt es schon, aber da wird auch Wasserstoff gemacht und Autos fahren lassen und die Umkehr-Elektrolyse gemacht, dass man also Strom macht und Wärme macht. Und da wird also dann Sonnenenergie geht einmal ins Netz und zweitens wird Elektrolyse gemacht und wird gespeichert und dann macht man dann wieder Wärme. Alles so verschiedene Gebrauchsgegenstände oder Auto. Das ist mehr eine Demonstration, was man da machen kann. Viele böse Menschen behaupten, das ist ein Alibi der Kerntechniker, weil nämlich Bayernwerk steckt dahinter und die haben ja 70% Kernstrom. Aber hier sieht man das mal etwas deutlicher. Da sehen Sie hier Solarenergie, Elektrolyse, Wasserstoff speichern und verschiedene Brennstoffzellen und Elektrolyse und so weiter dahin. Oder direkt beimischen dem Naturgas, wenn man zu viel Wasserstoff hat. Und da ist also, hier, da läuft einiges. Aber wo liegt nun der Fuß? Wo habe ich denn hier? Was ist denn nun die Konkurrenz? Energieträgerpreis. Da. Das ist also an Hamburg, ne? Aus Südafrika. Schiff ausgeladen auf der Halde. 90 Mark, das ist ein Kraftwerk, Elbe abwärts rechts. Der kommt Braunkohlenstaub, ne? Sind über 2 Pfennig, Heizöl und so weiter, da sehen Sie die geringe. Und erst wenn Sie hier herkommen, dann, wobei die Kernkraft noch wieder ohne die Folgen, die wir heute noch nicht genau kennen, eher am unteren Teil liegt. Das heißt, Sie müssen gegen, ja, wir sind begeisterte Anhänger der freien Marktwirtschaft, ne? Über den Weg kommen Sie zu keiner Lösung. Ne? Und ja, dann der ganze Beweis über die Kohlensäure, über den Treibhauseffekt, über die Verschmutzung und so weiter. Das hat in Deutschland etwas Wirkung jetzt, nachdem so viele Leute in Leipzig waren und in dem ganzen Revier dort. Und den mal gesehen, da und die Statistiken über die Kinderkrankheiten und was alles da bekannt ist. Ja. Und das ist aber weniger der Treibhauseffekt, sondern das ist der Schmutz. Aber auf einmal die Leute gesehen, ja, man muss mal weg von der Braunkohle. Aber es geht eben kein Weg und nach rein betriebswirtschaftlichen Gründen, selbst wenn sie hier die Verschmutzung, in der Bundesrepublik gibt es da vom Luftfahrt, gibt es vom Bundesamt hier da eine sehr gute Untersuchung, dass sie ungefähr für die Energie, was ist das, auf 500 Milliarden, so ungefähr 400 Milliarden Schmutz hier pro Jahr abladen. Ne? Und in Schäden, ausgedrückt mit Geld. Ne? Und wenn Sie aber sehen, dass wir 250 Milliarden Tonnen hier Endenergie haben, ne? Und dividieren das so durch, ne? Dann kommen eben, selbst wenn man es täte, die Umwelt in Ordnung bringen, kommt keine sehr hohe Belastung mit diesen hier Problemen der Internalisierung hier betriebswirtschaftlicher, das heißt, dass die volkswirtschaftlichen Werte umlegen auf die betriebswirtschaftlichen Kosten. Ne? So dass das Wesentliche ist eben in der Entscheidung, kann man oder können die Wissenschaftler oder können wir hier klar machen, dass die weitere Verwendung von fossilen Stoffen, ja, durch die Kohlensäure und alle anderen Schmutzstoffe, die dabei entstehen, teilweise kommen sie also auf die, aus industriellen Vorgängen noch, die dann auch dazu beitragen, und zwar viel pro Molekül, ein Vielfaches, Zehntausendfaches ist dann Fluorkohlenwasserstoff, Treibhauseffekt wirklich gegenüber der Kohlensäure, und Methan ist auch ungefähr einige 10 bis 15 Mal stärker wirken, aber ist noch nicht in dem Maße da. Ja. Und ja, das heißt, dann kriegen wir die Leute dazu überzeugt, etwas zu tun. So, und da kommen wir nun in die Politik und in unseren Wohlstand. Ja. Wen interessiert das heute und sagt, ja, deine Kinder oder deine Kindeskinder, die haben hier arides Gebiet. Da waren ja auch schon mal Palmen in den Alpen früher mal. Das heißt also, wir kriegen Klimaverschiebungen nach Norden. Da kommen natürlich die Russen und sagen, herrlich, ne? Die Weizenfelder sind dann in der Tundra. Und die Kanadier auch. Ne? Aber das war ja alles schön und brauchbar, als vielleicht in Mitteleuropa 50 Millionen Menschen lebten. Ne? Aber doch nicht heute. Also wenn Sie heute nach Ägypten, wer noch jung ist, soll sich mal noch das Geld beim Bunde absparen und jetzt nochmal hinfahren. Das ist ja, ich habe 20 Jahre einen Unterschied da, das ist grauenvoll, wie die Kulturgüter dort kaputt gehen. Und das ist 50 Zentimeter über dem Mittelmeer. Zwei Drittel der Bevölkerung. Unten das Delta, ne? Und das sind, glaube ich, 40, vielleicht über heute schon über. An die 50 Millionen Menschen, stell dich mal vor, da müssen 30 Millionen, wenn das Wasser um 30 Zentimeter steigt, ne, müssen weg. Wohin? Ne. Wie gesagt, 10 Zentimeter Steigerung haben wir ja, aber das ist ja alles, wir haben in der Kurve ja gesehen, noch am Anfang mit dem CO2. Ne. Das heißt, wenn wir heute Klimaveränderungen haben, dann müssen wir Menschen, Massen in Millionen bewegen, ja, wenn wir sie am Leben erhalten wollen, ja, und wo wir früher vielleicht 10.000 bewegt haben mit der Völkerwanderung oder 80.000 oder was waren die, waren da alle 80.000, die dann rübergezogen sind nach Afrika und so weiter. Und hier liegt meiner Ansicht nach das Problem, die Menschen zu überzeugen, die was ändern können. Und kommen Sie mal, stellen Sie mal vor, heute in der Bundesrepublik, ich habe neulich in Basel mal einen ausgearbeiteten Vortrag gehalten und ich versuche Zahlen zu nennen. Und zwar einfach von der Tatsache, die in Toronto haben doch die Politiker unterschrieben, sie machen 20% weniger CO2 im Jahre 2005. Ne? 20% weniger. Ne? Und ja, da habe ich mal ausgerechnet, wie man das machen kann. Und da kam ich auf die Sache, ja, du kannst ja gar nicht, wir haben 1 Milliarde oder 1,5 Milliarden Menschen mehr. Und zwar in Gebieten, wo du nicht verlangen kannst, dass sie was sparen. Ja, sparen, die können gar nicht sparen, die haben ja kaum was. Ne? Und wenn das heißt also, wir müssen mehr Kohlensäure sparen hier in den zivilisierten Ländern. Ne? Wir, die 28% oder heute noch weniger langsam,
der Bevölkerung darstellen und die aber 85% der Energie verbrauchen, der fossilen Energie. Ne? Also wir müssen mehr sparen. So, damit die etwas mehr Energie, natürlich fossile, weil sie nichts anderes haben. Ne? So, und wenn du dann anfängst, Zahlen zu rechnen, 15 Jahre, ne, und sparen, es gibt kaum belastbare Zahlen, trotz vielleicht 50 bis 100 wissenschaftlichen Arbeiten, die über Sparen schreiben, ne, und also Energie so beim Wohnen. Ne, und ja, aber wir haben doch einige gefunden, und da kommen sie so in der Bundesrepublik ungefähr so hin, wenn sie hier, wir haben 1 Milliarde Quadratmeter Wohnfläche, ne, und wenn du 50% Energieeinsparung und dergleichen, dann kommst du so auf den Wert zwischen, ja, wir können da großzügig sein, 100 Mark, 200 Mark pro Quadratmeter. Und das sind auf Anhieb dann 200 Milliarden in der Bundesrepublik. So, und wer will das zahlen? Wer will das aufbringen? Und wer will was machen? Moderne Häuser, da kann man natürlich draußen was draufkleben. Ne? Aber die alten Häuser, schönen Jugendstilhäuser in München oder so, das ist ein ganz großes politisches Problem. Und wie wollen Sie einen Hausbesitzer, der sagt, ja, was soll ich denn? Ich zahle doch nichts dafür. Ich kriege Öl, so viel ich will. Oder du musst dirigistische Maßnahmen einführen. Ne? Hören natürlich so die alten SED-Leute heute sehr gerne. Ne? Und da kommen sie nämlich dann in das Problem der Überzeugung von Politikern, Gesetze zu machen, die nun die Freiheit einschränken. Da sind wir halt nun hin und her gerissen wahrscheinlich. Ne? Und wenn Sie, nehmen Sie mal an, Sie wollen in diesem Programm alles mit Kernenergie machen, denn das ist das Billigste, das kostet ungefähr 7.500 Milliarden, diese 20%. Und was da an Fossilien nicht mehr verbrannt wird, das zu ersetzen, das sind ungefähr 9.000 Kernkraftwerke in der Welt. Ob das geht, das muss man sich überlegen, denn in 15 Jahren und so, wie viel sie dann jeden Tag anstecken müssen. Und danach, wieder hinten, haben sie dann immer noch 30 Jahre zum Abkühlen und dann wieder abreißen. Aber das ist die billigste Sache. Wenn Sie jetzt beigehen und machen Sonnenenergie, dann sind Sie schnell bei 10.000 Milliarden. Und wenn Sie dann nur die 4% nehmen, oder nehmen Sie die Bundesrepublik, habe ich gesagt, soll 5% nehmen, weil sie mitträgt an dem Schicksal der Armen, ne, dafür mehr tun, ne, dann kommen sie schnell, also in 15 Jahren, auf Jahresbeträge zwischen 60 und 70 Milliarden. Und das erzählen sie mal ein. Und nun in der Bundesrepublik, wo er wählen muss, übernächsten Sonntag in Bayern, und dann in Nordrhein-Westfalen und dann in der DDR, und das, was wir in der DDR geben sollen und nicht geben sollen, ist praktisch, sie stehen, sie sagen, ja, du hast ja recht, ist ja alles schön und gut, aber. Ne? Und das sind eben Zahlen, mit denen wir uns mal in den nächsten 5-6 Jahren auseinandersetzen müssen. Und ja, denn wir können ja nicht, wir merken ja in jedem Jahr mehr, wie das der Meerwasser steigt, von Satelliten gemessen heute, wunderbar genau. Ne? Ist ja ein bisschen schwierig, die Erde ist ja nicht rund. Ne? Und aber da können Sie dann überall sehen, wie das so langsam immer mehr steigt. Ne? Und wie die Klimaänderungen schon beginnen eben. Mit den Taifunen und mit den Wirbelstürmen. Mit bei uns hier vielleicht auch, was da jetzt passiert ist, die letzten 4 Wochen. Ne? Und das ist das, was hier dann, und dann angesichts, vergessen Sie nicht am Anfang, wo ich Ihnen gezeigt habe, wie langsam das geht mit dieser logistischen Kurve. Ne? Ja, da, das ist das, was mich persönlich bewogen hat, überhaupt mal so ein bisschen über so Dinge nachzudenken. Und hier ist eben die Frage, wer fühlt sich berufen, die Leute aufzuklären? Und dass sie in jeder Partei finden sie ein paar. Ne? CDU und CSU, bei der CSU etwas schwieriger als bei der CDU. Ne? Und die SPD, ne? Die hat ja mal die Kernenergie bei uns. Herr Schmidt-Küster, das war ein Sozialdemokrat, das war Ministerialdirektor und hat die Kernenergie aufgebaut in der Bundesrepublik. Ne? Und dann kam bei denen eine Wende. Aber Und wenn du mit denen dann drehst, ja, willst du es stilllegen? Was merkst du dann? Dann musst du wieder Kohlekraftwerke bauen. Und so ist das alles ein ungeheurer politischer hier, Prozess, der noch ablaufen muss, hier, bis wir hier zu den Möglichkeiten kommen, regenerative Energie in großem Maße einzuführen oder zu sparen. Ne? Und meine, es geschieht ja viel. Also wenn Sie in München heute, bei uns auf dem Land dort nicht, hier so Warmwasseranlagen bauen und Wärme oder Wärmepumpen oder alles oder Häuser isolieren, dann kriegen Sie 30% zahlt Ihnen die Stadt drauf. Aber nur solange es noch wenige sind. Aber wenn alle anfangen wollen, dann ist das Geld schon wieder alle. Ne? Und das ist eine Situation, der wir uns alle bewusst sein sollen, dass wir und die nach uns kommen mit diesem Problem konfrontiert werden. Ne? Und ja, meine, wir können das immer noch vertuschen. Ne? Wir haben in Niederlanden haben wir eine Reserve von 1,20 Meter an den Deich. Ne? Und ja, und in Hamburg haben wir nicht mehr so viel. Ne? Da haben wir so ein bisschen nach den letzten großen Flut, da man war 75, ein bisschen schwach aufgebaut. Ne? Aber da ist auch 80 cm bis 90 sind auch noch da. Ne? Und ja, dann und wenn es mehr steigt, dann haben wir es. Ne? Und ja, da, aber das Wesentliche wird wohl werden die Frage der Vegetation und in allem mit dem Treibhauseffekt. Ne? Und ja, meine, ich hoffe, dass die Amerikaner nächstes Jahr wieder eine Weizenernte haben. Dieses Jahr hatten sie keine. Ne? Ob das darauf zurückzuführen ist, kann keiner schwören von den Wissenschaftlern. Das war das. Aber keiner mehr von den ganzen Wissenschaftlern, wir sind mit denen diskutieren, wir haben es ja bei diesen Studien gemerkt, sagt, nein, das ist nicht daher. Das sagt keiner. Aber ob es daherkommt, da gibt es immer noch ein paar Zweifel. Das ist ja wie bei den Juristen, wissen Sie, wenn die einen Indizienbeweis da einen Prozess machen. Und ich sage mir aber da, angesichts so vielen Indizien, durch Indizienbeweis verurteilte Angeklagte, hier muss man sich ja mal überlegen, hier, ob nicht diese Indizien heute der Wissenschaftler ausreichen, dass wir uns alle hinsetzen und das nicht zum Politikum werden lassen. Ich könnte mir das natürlich vorstellen, wenn die SPD heute sagt, bei uns wir stilllegen, ne? Und ja, und dann ist der Franz Josef Strauß, solange er noch da war, wie ein Wilder auf die Bühne gegangen, ne? Und hat den vorgerechnet und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn man mit ihm im stillen Kämmerlein war, dieses, was ich Ihnen da gezeigt habe von dem Bayernwerk, Solar, was, so, weißt du, SB, ja, Solar Wasserstoff Bayern, ne? Das habe ich mit dem gemacht. Ne? Da hat er einen stillen Kämmerlein, ich sage, komm, wir müssen mal sowas probieren, sowas mal machen. Und wo? Ich sage, ja Mensch, ihr habt doch 60% vom Bayernwerk gehört dem Staat. Ne? Und ja, das mache ich. Nächste Aufsichtsratssitzung, das war gelaufen. Ne? Aber wie viele starke Persönlichkeiten wie den, bei allen Schwächen und Vorzügen, gibt es da, die sowas durchziehen. Und das ist die große Sorge, die man so hat, nachdem man 50 Jahre Ingenieursleben hinter sich hat. Und es kommt jetzt nicht mehr auf die Technik an, sondern es kommt auf die Überzeugung an, auf den politischen Willen etwas zu ändern. Und das ist halt, wie gesagt, eine Frage an uns alle. So, ich hoffe, Sie nicht gelangweilt zu haben. Ja? In der ganzen Angelegenheit, da gibt es weniger so auf die technischen Details, aber Sie können davon ausgehen, dass die technischen Dinge, die sind alle in Ordnung. Ne? Wir haben hervorragende Institute, auch in Wien wird viel gemacht, bei uns die Deutsche Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt, die hat ein Rieseninstitut. Und wir haben bei der Fraunhofer-Gesellschaft, wie gesagt, diese Wirkungsgrade von 20%, die können Sie heute sehen, von Photozellen. Und ja, wenn die Landwirte kommen, ja, und natürlich unser Kiechle, der kommt auch und sagt, ja, wir bauen Ölpflanzen an. Sag ich, kannst du machen, aber gib mir dieselbe Fläche für einen Acker, dann mache ich da mit einem 20-fachen Wirkungsgrad der Sonne, mache ich ja Energie. Und die Pflanze macht nur 0,7%. Ne? Das war natürlich dem Herrn Kiechle neu und nicht angenehm. Abgesehen von den Nachrichten der letzten Wochen,
ihm auch nicht erfreut haben, wie sie ihn umbringen wollten zum 60. Geburtstag. Aber das ist, ja, wenn Sie mich fragen, so zum Schluss als nun, alten Herrn, dann finde ich, und ich habe das versucht, vielen Politikern klar zu machen, auf diesem Gebiet, das soll man nicht zur Tagespolitik erniedrigen. Ne? Kernenergie, Kohleenergie und Gas und ja. Sondern hier soll man von Anfang an eine große Koalition bilden. Ne? Wir haben 600.000 Menschen, die leben von der Kohle. Ne? Und, ja, da, und die Kohle ist die einzige deutsche Kraftreserve. Ne? Nach dem Krieg ist Deutschland wieder auf und Österreich, ne? Mit der deutschen Kohle. Ne? Das war der Energiespender, wenn Sie so die Kurven sehen, die ich noch habe. Da haben wir zu 70% kam der gesamte Wiederaufbau mit der Kohle gegangen. Aber abgesehen von, dass man nicht undankbar sein kann, wir können nicht weiterleben mit der Kohlensäure. Ne? So, vielen Dank.